Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast Karma Office. Diesmal eine ganz besondere Folge. Wir waren nämlich zum 11. Speyerer Herztag eingeladen und durften Peter Elstermann interviewen. Peter Elstermann ist ehrenamtlicher Beauftragter der Deutschen Herzstiftung und hat selbst die Diagnose Vorhofflimmern erhalten.
Die Vorstellung erfolgte von Dr. Schwacke. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer. Wir haben das Interview live aufgenommen und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß.
Er wird interviewt durch zwei Studentinnen der UMCH. Wir sind Lehrkrankenhaus des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses, Lehrkrankenhaus der Universität Mannheim, aber auch Lehrkrankenhaus der Universität Neumarkt mit Campus Hamburg.
Also meine Krankheit besetzt sich sofort, wenn ich zwei hübschen Damen sehe, die mich ins Interview getroffen haben. Soll ich sie zum Wort kommen lassen? Ja, bitte.
Ja, wir freuen uns sehr, Herr Elstermann heute als Patient mit Vorhofflimmern interviewen zu dürfen und freuen uns total über die Möglichkeit, dass Sie sich dafür zur Verfügung gestellt haben.
Gerne.
Als erste Frage, wie wurde denn das Vorhofflimmern bei Ihnen festgestellt?
Also es wurde festgestellt, nachdem ich schon für die Herzstiftung tätig war. Vielleicht habe ich mich im Krankenhaus angesteckt, man weiß es nicht genau. Nein, Dr. Schwacke schüttelt den Kopf, es ist natürlich nicht ansteckend. Aber es war so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, als ich merkte, ich bin unruhig. Ich habe so eine Unruhephase gehabt nach meiner Zahnbehandlung. Dann musste Dr. Schwacke und er hat gesagt, ich muss dir was sagen, du hast Vorhofflimmern. Ab diesem Zeitpunkt habe ich Vorhofflimmern. Also festgestellt im Krankenhaus bei einer gründlichen Untersuchung, EKG, seit der Zeit habe ich Vorhofflimmern.
Wir haben ja vorhin auch schon eine Liste an Symptomen kennengelernt. Welche Symptome haben Sie wahrgenommen und wie hat sich das angefühlt?
Nicht gut. Also es war so, dass ich nach Vorhofflimmern gemerkt habe, ich bin unruhig und ich habe nach der Diagnose bin ich nach Hause und habe gedacht, jetzt ist mein Leben fast gelegt. Also wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt und dann ist passiert. Es hat eine längere Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, der Schwacke hat mir das auch immer wieder bestätigt, dass man nicht unbedingt sterben muss, wenn man entsprechend behandelt wird. Und die Behandlung, natürlich Blutverdünner, wurde mir dann reich und so weiter, verschiedene andere Behandlungen. Und so langsam habe ich mich daran gewöhnt, natürlich war das immer so infanzartig, aber nach den Anfängen, Elektroschock und dann habe ich immer wieder gedacht, na, jetzt habe ich es wieder los und so weiter, aber es ging eine Zeit lang und kam nach größeren Abständen, bei kürzeren Abständen, dass immer wieder Vorhofflimmern anfangsartig aufgetaucht ist. Ich bin beunruhigend gewesen, aber nachdem man mir versichert hat, dass wenn man bestimmte Vorsorge betreibt und darum, auch von der Herzstiftung aus, ist Vorsorge so wichtig. Viele Leute haben einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Es ist eigentlich vermeidbar gewesen, wenn man entsprechend sich vorher behandeln lässt. Blutverdünner, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also, wie gesagt, nachdem wir dann auch, mein Kollege Dieter Kleiner, der hier auch sitzt, der auch zuständig ist für diese Selbsthilfegruppe Vorhofflimmern, wir haben diese Selbsthilfegruppe auch auf Betreiben von Dr. Schwacke gegründet und haben sehr großen Zuspruch, über 80 Leute, die sich fest eingeschränkt haben, bei uns viele Vorträge. Und auch das trägt zur Beruhigung bei, dass wenn sowas wieder auftaucht, dass man das Gefühl hat, erstens bin ich nicht alleine, ganz wichtig bei Erkrankungen, zweitens ist dann immer jemand im Hintergrund und drittens, andere Leute haben das auch und leben auch mit. Und ich habe viele Rückmeldungen von Patienten, die uns immer wieder sagen, seit ich der Selbsthilfe bin, habe ich keine Angst mehr. Aber es gibt noch so viele Mitleidende und alle führen eigentlich ein ganz normales Leben, wenn man entsprechend gut macht.
Haben Sie gerade den Elektroschock schon angesprochen? Was hatten Sie denn für Sorgen vor der Katheterablation?
Ach, eigentlich keine großen. Ich habe gehört, es wird sehr häufig gemacht. Für mich war es schön, dass man einschlafen darf. Und kaum ist man eingeschlafen, wacht man wieder auf und das ist alles wieder lang. Und das war eine gute Erfahrung. Propofol ist so ein Medikament, das betäubt. Da kann man fast süchtig werden. Ich habe gehört, Michael Jackson hat sich damit umgebracht. in einem Tour haben wollte. Aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, denn es ist ein gutes Gefühl zu sagen, oh, meine Last ist mir genommen und Sie waren auch schon in Ihrem Problem behandelt.
Wie vertragen Sie denn die Medikamente?
Wie ich sie vertrage? Gut. Also ich habe keine Probleme mit Medikamenten und ich muss da auch keine Nebenwirkungen los. Also ich würde jedem empfehlen, wenn der Arzt Medikamente verordnet, die notwendig sind, dass man die auch regelmäßig nimmt. Das ist ein großes Erfolgsgeheimnis, dass man auch regelmäßig seine Medikamente nimmt. Und vor allem beim Blutverdünner sollte man keine Pause machen. Also das ist ganz wichtig, damit der Zustand nicht unterbrochen wird.
Haben Sie jetzt das Gefühl, nachdem Sie die Diagnose erhalten haben, dass Sie noch mehr auf Ihren Körper hören?
Nö, ich habe vorher schon auf ihn gehört. Aber es war dann so, dass natürlich man sensibler wird und dass man auch vorsichtiger ein bisschen wird. Aber ich habe ja als vorgenommen, mein Leben nicht groß zu verändern durch die Krankheit. Ich gehe nach wie vor wandern, ich gehe nach wie vor Skifahren, was in meinem Alter ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ich mache das auch. Und mein Leben hat sich nicht groß verändert. Natürlich habe ich am Anfang gedacht, boah, das ist ein Schnitt. Jetzt ist mein Leben anders, aber das muss nicht sein. Wenn Sie richtig eingestellt sind, wenn Sie den richtigen Arzt haben und wenn Sie sich auch behandeln lassen.
Ja, eigentlich haben Sie das gerade auch schon gesagt, das Leben geht weiter und es hat sich nicht groß verändert, aber generell, wie fühlen Sie sich jetzt? Fühlen Sie sich schon etwas anders? Wie würden Sie das Leben mit Vorhofflimmern beschreiben?
Also schauen Sie mal, ich stehe heute Abend neben zwei hübschen Damen. Ein gutes Publikum. Wie kann es einem besser gehen? Also wie gesagt, ich fühle mich heute gut und ich habe ihm ja auch gesagt, man lebt mit seiner Krankheit, alle reden wir lieber ein gesundes Sex, das ist natürlich, aber man muss sich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen und man muss mit leben und wenn man bestimmte Dinge einhält, am schwersten als Felser fällt mir kein Alkohol, wenig Alkohol. Ich war letztens in Ludwigshafen bei einem Professor und habe gesagt, der war natürlich nicht von der Pfalz, Herr Professor, es ist so schlimm als Pfälzer, ich kann kein Wein in großen Massen mehr trinken. Dann hat er gesagt, das ist nicht nur als Pfälzer schlimm, das ist insgesamt schlimm. Und das war euch eine neue Erfahrung. Also nehme ich eins, dass ich zum guten Essen auch ein gutes Glas Wein trinke. Natürlich keine zwei Viertel, sondern vielleicht ein Achtel, einfach einen guten Geschmack zu haben. Und dann bin ich als Pfälzer wieder auf der Reihe.
Jetzt haben Sie das ja gerade schon selbst so schön angesprochen, aber haben Sie denn auch wirklich das Gefühl gehabt, dass die pfälzische Schorle Sie beeinflusst hat, das Vorhofflimmern?
Ja, das wissen alle. Ich bin Pfälzer schon seit meiner Geburt und jedenfalls war es oft so, dass ich abends von meiner Stadtführung nach Hause kam und für mich war das eine Mordsentspannung, mich auf die Couch zu setzen und zwei, drei Gläser Wein zu trinken. Meine Frau hat immer behauptet, du bist zu langsam zum Alkoholiker. Habe ich aber immer verneint. Also wenn es sein musste, habe ich auch auf jeden Fall keinen Alkohol getrunken. Aber es ist eine entspannende Sache und es war gut. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber ich würde sagen, es fällt mir schon schwer, auf diese Entspannung zu verzichten. Es geht trotzdem weiter. Also es gibt andere Dinge, die man machen kann als Ersatz. Aber so ein Gläschen, ein Achtel zum guten Essen, das lasse ich mir nicht verwehren. Und auch wenn ich abends mal zu Hause sitze und trinke ein Achtel Wein, und dann ist es gut. Aber wenn Sie die Herzstiftung lesen und hören, die Herzstiftung empfiehlt, auch geringe Mengen auf Dauer sind schädlich. Und da muss man mit leben, dass sich einen Mittelweg finden.
Was würden Sie anderen Patienten mitgeben, die die Diagnose Vorhofflimmern jetzt neu bekommen haben?
Also es ist im Moment mal ein Schreck, wenn man das bekommt und man sagt, Mensch, mein Herz hat das Gefühl, wenn das Herz aussetzt, bin ich tot und dann habe ich ja alles geregelt und so weiter. Also das ist schon ein Schock, eine Schockdiagnose. Aber man kann, das ist meine Erfahrung, jetzt gut mitleben und was ich jetzt auch sage, wenn ich meinen Mitpatienten dann auf den Weg mitgeben. Sind Sie zuversichtlich? Leben Sie mit der Krankheit? Es gibt viel schlimmere Krankheiten, die man hat, die nicht so behandlungsmöglich sind. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe mir diesen Elektroschock gemacht. Ich habe auch eine Verödung hinter mir. Das kann bestätigt werden vom Krankenhaus, die mir geholfen hat. Eine Verödung ist eine Sache, wo man wirklich die Chance hat, auch wieder davon loszukommen, vom Vorhofflimmern. Bei mir, das weiß ich von der Herzstiftung, das kann man zwei, dreimal machen, das wird auch so befürwortet. Aber wenn, sagen wir mal, die Medikamentation und die anderen Sachen nicht klappen, kann man ruhig überlegen, ob man zweites oder drittes Mal auch nochmal verödet. Je länger das Vorhofflimmern andauert, umso schwieriger wird es. Aber es ist immer wieder möglich, auch eine Verödung zu machen. Das auf dauerhaft dann auch eine Hilfestellung. Ich kenne viele Mitglieder der Herzstiftung, die nach dem zweiten oder dritten Mal Verödung dann Ruhe gehabt haben, haben kein Vorhofflimmern mehr gehabt.
Was würden Sie uns denn als angehenden Mediziner mit auf den Weg geben für die Patientenbetreuung?
Also für die Patientenbetreuung würde ich euch mitgeben, neigt euch den Patienten zu, liebevoll zu, nehmt seine Sorgen ernst, guckt drauf, dass man solche Dinge frühzeitig erkennt, dass man solche Dinge auch dann behandelt und wie gesagt, auch den Patienten beruhigen. Es ist eine Diagnose, die im Grunde genommen, will ich das ausdrücken, kein Abbruch des Lebens ist und so weiter. Also wichtig ist, die Patienten natürlich an die Herzstiftung zu verweisen und an die Deutsche Herzstiftung und dann als zweites den guten Arzt, das seht ihr dann mehr, Ärztin zuzuweisen, der überwacht und wo man ein sicheres Gefühl hat, dass man in guter Behandlung ist. Wichtig ist nochmal eine gute Behandlung, eine gute Einstellung und dann kann man ein ganz normales Leben führen.
Super, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke.